Jugend hat ausgezeichnete biblische Lehre gesungen. Ich möchte einige Worte wiederholen, die gerade eben gesungen wurden. Das war das Lied Nummer 641, denke ich. Ihm will ich leben. Oh, welche Freude! Ihm zu leben ist die größte Freude. Herrliche Gaben Jesus mir beut. Göttliche Leitung, Schutz in Gefahr, Sieg über Sünde reicht er mir dar. Völlig sein eigen. In einem anderen Lied wurde gesungen, nur ihm gebe ich mich hin. Wenn das geschieht, dann kann der Herr wirklich, wie am Anfang gesagt, Großes in unserem Leben tun. Und er schenkt uns immer wieder Pausen in unserem Kampfleben. Das habe ich auch erlebt. Und diese Pausen brauchen wir. Wir wollen sie nicht missbrauchen, aber wir können sie zum Wohl unseres geistlichen Lebens und zum Wohl des Reiches Gottes gebrauchen. In 1. Timotheus Kapitel 2 lehrt uns der Apostel Paulus, dass es friedliche Zeiten braucht, um das Reich Gottes zu verbreiten. Dort lehrt er uns, für solche Zeiten zu beten. Und die haben wir heute und die wollen wir reichlich nutzen. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für die Verbreitung des Evangeliums. Übrigens, ich halte sehr viel von Kinderbekehrungen, von Bekehrungen in der Jugend, von völliger Hingabe in der Jugendzeit. Meine Frau und ich haben uns beide mit 12 Jahren bekehrt. Und es ist uns immer wieder Anlass zum Dank, dass wir bewahrt wurden vor so vielem, das dann später kommen kann, wenn man den Herrn Jesus nicht kennengelernt hat. Unsere Kinder haben sich alle mit 5 Jahren bekehrt. Kinderbekehrungen können genauso echt sein und manchmal echter als die Bekehrungen von Erwachsenen. Die sollten ernst genommen werden. Und jeder, der den Herrn annimmt, sollte sofort Betreuung haben. Wenn Kinderbekehrungen nicht ausharren, wenn die Kinder nicht dabei bleiben, dann ist es nicht, weil die Bekehrung nicht echt war, sondern weil wir sie nicht so genüge betreut haben. Der Erwachsene, der sich zu Jesus wendet, braucht genauso wie ein kleines Kind Zuwendung und Erbauung. Und diese wollen wir einander schenken. Ich halte auch nicht viel vom Organisieren. Ich denke, dass jeder Christ, wenn er seine Aufgaben wahrnimmt, dann viel dazu beitragen kann, dass andere, die den Herrn gefunden haben, wachsen können. Irgendwo erfährt doch jemand, dass ein jemand sich bekehrt hat. Und wenn ich das erfahren habe und ich Begegnungsberührungen bekomme, Möglichkeiten zur Berührung mit diesem Menschen, dann will ich nach ihm schauen, will für ihn beten, ja, wenn die Möglichkeit sich ergibt, mit ihm beten und ihm ein Wort mitgeben. Das hilft sehr viel, diese kleinen Gespräche mit jungen Bekehrten, seien sie jung oder alt oder älter schon. Wir dürfen einander mitnehmen. Das bleibt so auf unserem Weg in den Himmel, dass wir einander mitnehmen, einander ermahnen, einander ermutigen, einander das Wort Gottes reichen, füreinander beten. So lebt Leib Jesu. Gemeindeleben kann man nicht organisieren. Gemeindeleben ist etwas Natürliches, etwas Geistliches, etwas Familiäres. Man organisiert nicht Familien. Die wachsen. Die wachsen aus der Liebe. Menschen lieben sich, heiraten, bekommen Kinder, die sie lieben. Diese werden angeleitet. Das kann man nicht nach irdischer Gesellschaftsweise organisieren. Das wächst. Das hat der Herr in uns hineingelegt. Und so ist es auch im Geistlichen. Wir wollen persönlich mit dem Herrn leben, mit dem Herrn Schritt halten, dann wollen wir zweitens einander mitnehmen. Wir sind sehr dankbar für diese Lieder. Sie waren reichen Inhalts. Wir wollen zuhören, wenn ein Chor singt. Da wird uns vieles gegeben, was uns weiterhelfen kann. Jetzt wollen wir uns dem Wort Gottes, wie es geschrieben steht, zuwenden und wieder den Epheserbrief aufschlagen. Und jetzt ist es Kapitel 4, wie heute Morgen. Dort waren es die ersten zwei Verse, die uns beschäftigten. Wir kommen zu Vers 3. Aber wir lesen die Verse 1 bis 3. Ich rufe euch also auf, ich, der Gebundene im Herrn, in einer Weise zu wandeln. Das ist ein altes deutsches Wort, aber wir entschieden uns, einige alte deutsche Wörter beizubehalten. Sie dürfen nicht verloren gehen, sie sind sehr wertvoll. Henoch wandelte mit Gott, Noah wandelte mit Gott. Das kann man nicht besser im Deutschen sagen. Er ging mit Gott, das hat nicht denselben Inhalt. Hielt Schritt mit Gott, das sagt wieder etwas anderes aus. Wandelte, das sagt es aus. Er ging im Leben, er lebte mit Gott, hielt Schritt mit ihm. Wenn wir andere Wörter gebrauchen wollen, dann müssen wir einen kleinen Absatz darüber schreiben oder sprechen. Wir wandeln mit dem Herrn und wir werden aufgerufen zu wandeln, zu schreiten, Schritt zu halten, den Pilgerweg weiterzuführen. In einer Weise zu wandeln, die würdig ist. Würdig heißt entsprechend sein. Wie die alte Waage, zwei Gefäße auf jeder Seite, die halten einander die Waage, die Waagerechte. Auf der einen Seite kommt etwas hinein, das man kaufen will, auf der anderen Seite kommen die Gewichte hinein. Auf der einen Seite im Geistlichen liegt das, wozu Gott uns gerufen hat, als wir zu Jesus kamen. Auf der anderen Seite liegt unser Wandel. Und dieser Wandel soll dem, wohin wir gehen, entsprechen. Das soll man sehen, dass die zwei verwandt sind. Man soll von unserem Leben heute erkennen, wohin wir vorhaben zu gehen. Dazu ruft der Apostel uns hier auf. Die würdig ist, einen Wandel zu führen, der würdig ist des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Und jetzt kommen drei Eigenschaften, die Paulus für uns erfleht oder wünscht, wozu er aufruft. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld. Und jetzt kommen Verhaltensweisen. Wobei ihr einander in Liebe ertragt und euch dabei befleißigt, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Wir werden aufgerufen, mit Fleiß die Einheit des Geistes zu bewahren. Was ist die Einheit des Geistes? Das ist eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Wir können uns gleich etwas darunter vorstellen, wenn wir einigermaßen die Schrift kennen. Aber was es eigentlich bedeutet, ist etwas schwerer zu erfahren. Und dann braucht es schon einiges an Erforschen. Was ist es um den Heiligen Geist im Leben der Christen? Wieso kann der Apostel hier von einer Einheit sprechen, die typisch ist vom Heiligen Geist? Warum spricht er nicht von der Einheit der Gemeinde? Warum könnte er nicht von der Einheit des Sohnes Gottes sprechen, von Jesus? Oder des Vaters? Warum ausgerechnet die dritte Person des Heiligen Geistes, die dritte Person Gottes? Nun, was ist es um den Geist im Leben des Christen? Wir können einige Schriftstellen aufschlagen. Ich will etwas langsam hier gehen, damit uns das klarer wird. Zuerst Galater 2, Vers 20. Dieser Vers spricht nicht vom Heiligen Geist, aber er leitet uns ein in diese Gedankengänge. Galater 2, Vers 20. Oder in der Mitte von 19, so wie es in der deutschen Verseinteilung sich liest. Mit Christus zusammen bin ich gekreuzigt worden. Als er am Kreuz hing, wurde Herbert Janssen, wurde Paulus, wurde jeder von uns gekreuzigt. Mit Christus zusammen bin ich gekreuzigt worden. Aber ich lebe. Ein Gekreuzigter starb. Paulus wurde zusammen mit Christus gekreuzigt. Aber erstaunlicherweise lebt er. Wieso? Das will er jetzt erklären. Aber ich lebe. Gedankenstrich. Nicht mehr ich. Ich lebe, aber ich lebe nicht. Ja, was will er denn sagen? Die Schrift spricht oft so. Sie muss so sprechen, um sich abzugrenzen, um Klarheit zu schaffen. Einerseits kann er sagen, ich lebe. Andererseits muss er sagen, nein, ich lebe nicht. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Dann sagt er, Christus lebt in mir. Und wenn Christus in meinem Geist lebt, dann lebe ich. Bringe ich Leben hinein? Jemand ist ertrunken. Man holt ihn aus dem Wasser und man beatmet ihn, versucht ihn wieder zum Leben zu bringen. Und es gelingt. Er schien tot zu sein und mit einmal lebt er auf. Er ist belebt worden. Der Atem des Belebenden hilft dem zu Belebenden. Er ist durch diesen Atem neu belebt worden. Das ist nur ein Beispiel. Jesus hat uns, wie Gott dem Adam Leben gab, uns Leben gegeben, dadurch, dass er nicht nur gehaucht hat, sondern selbst in unser Leben gekommen ist. Er ist das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt kommt das Leben in Personenform in Paulus hinein, der tot ist, der mitgekreuzigt wurde, und Paulus lebt durch Christus Leben in ihm. Christus lebt in mir. Was ich nun im Fleisch, das heißt im Körper, was ich nun in diesem Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, das heißt im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich liebte, als er für mich gekreuzigt wurde und sich selbst für mich hingab. Also, Paulus hat kein Leben. Paulus ist tot. Aber Christus lebt in ihm und Kraft des Lebens von Christus lebt Paulus. Wir haben nicht zweierlei, ewiges Leben und auch Jesus. Wir haben kein Leben. Wir sind tot. Römer Kapitel 8, zu dem kommen wir gleich. Unser Leben, das wir behaupten zu haben, unser ewiges Leben, unser geistliches Leben, das, was wir bekamen, als wir wiedergeboren wurden, dieses Leben ist Christus selbst. Jetzt Kolosser, oder ja, wir können zu Römer 8 gehen, bevor wir zu 1. Korinther gehen. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, Vers 8. Die, die im Fleisch sind, wenn er eine alte Luther-Übersetzung hat, da möchte ich etwas erklären. Jede Übersetzung ist verbesserungsfähig, das wollen wir nicht vergessen. Keine ist vollkommen und wir begrüßen es, wenn unsere Übersetzung verbessert werden kann. Aber sie war ein Versuch, jede andere Übersetzung bisher zu verbessern. Und deshalb auch an dieser Stelle. Wer eine alte Luther-Übersetzung hat, wer eine andere hat, bei dem wird es wohl besser übersetzt worden sein, eine Schlachter 2000 oder eine alte Schlachter oder eine Elberfelder oder eine Menge. Aber hier kann vielleicht stehen in Ihrer Übersetzung fleischlich gesinnt sein. Stimmt das? oder fleischlich sein. Das ist nicht, was Paulus hier sagt. Paulus unterscheidet sehr klar zwischen im Fleisch sein und fleischlich sein. Halten wir unseren Daumen oder einen Finger hier, schauen wir zurück zu Kapitel 7, Vers 5. Denn als wir im Fleisch waren, das ist Vergangenheit. Wir sind nicht mehr im Fleisch, wir sind nicht mehr dort wohnhaft, wo wir einmal wohnten. Das Fleisch war einmal unsere Wohnwelt, unsere Welt, in der wir zu Hause waren. Aber wir haben diese Welt verlassen, wir haben diese Wohnung verlassen und wir sind jetzt anderswo angesiedelt. Wir können dem ähneln, was wir früher waren. Wir können fleischlich sein in unserem Verhalten, wenn wir so denken, wie wir früher dachten. Aber wir sind nicht mehr, was wir waren. Wir wohnen nicht mehr dort, wo wir einmal wohnten. Jetzt Kapitel 8. Die, die im Fleisch sind, das sind die Christen. Die sind nicht im Fleisch. Vermögen nicht, Gott zu gefallen. Wer im Fleisch immer noch wohnt, der ist ein Nichtchrist. Entschuldigung. Die, die im Fleisch sind, das sind die Nichtchristen. Die vermögen nicht, Gott zu gefallen. Das ist unmöglich. Die können beten, so viel sie wollen. Die können die Bibel lesen, die können sie auswendig lernen, so viel sie wollen. Die können fromm sein, die können ihre Schulden bezahlen, die können nett sein. Sie gehen verloren. Cornelius war ein solcher Mann. Der betete viel und das hat Gott auch gefallen, das war gut. Aber er war verloren. Und er schickte den Petrus, damit er gerettet würde. Diesen Ausdruck gebraucht Gott. Cornelius brauchte mehr als Frömmigkeit. Er brauchte mehr als Religiosität. Das war gut, was er tat. Er hat Almosen gegeben. Das war gut. Aber das hat ihn nicht gerettet. Sein Verlangen war dahinter und er war auf dem Wege, Gott zu finden. Und er suchte ihn, aber er musste ihn noch finden. Und dazu brauchte es Petrus. Er brauchte Rettung. Die, die im Fleisch sind, die noch nicht gerettet sind, die vermögen keineswegs, Gott zu gefallen. Aber ihr seid nicht im Fleisch. Nicht fleischlich, sagt er, sondern ihr seid heute nicht mehr im Fleisch. Wenn, wann, wenn was gegeben ist. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern ihr seid im Geist. Das ist die andere Wohnwelt. Das ist der andere Bereich, der Heilige Geist. Entweder man lebt im Bereich Fleisch oder man lebt im Bereich Heiliger Geist. Er ist unsere Wohnung. Sondern im Geist, unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Das ist der Haken. Gott wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Er ist in uns und dann sind wir in ihm, denn er ist ja größer als wir sind. Wenn er in unser Leben kommt, dann kommt er in uns hinein und umgibt uns zu gleicher Zeit, sodass es zu einem Ineinanderwohnen kommt. Wir lesen weiter. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, er wohnt nicht in ihm, ist dieser nicht sein Eigentum. Paulus lehrt hier, dass jeder Mensch, der den Ruf Jesu hört und annimmt und sich umkehrt zu ihm, der bekommt den Heiligen Geist, und in ihm wohnt der Heilige Geist. Wenn jemand diesen Geist nicht innewohnend hat, ist er kein Christ, ist er kein Eigentum von Jesus Christus und immer noch ewiglich verloren. Es geht also darum, dass Christi Geist in uns wohnt. Und jetzt kommt Vers 10 und die entscheidende Aussage, mit der wir es jetzt eben zu tun haben. Aber wenn Christus in euch ist, wieso kommt er jetzt auf Christus zu sprechen? Er sprach doch vom Heiligen Geist, dass er in uns wohnt und wir wohnen in ihm. Plötzlich erwähnt er Jesus Christus. Nun, er hatte gesagt in Vers 9, der Geist Christi. Gottes Geist. Auch ja, Christi Geist. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, ist dieser nicht sein. Wenn der Geist, den Jesus hat, in uns wohnt, dann wohnt auch Jesus in uns. Gott kann man nicht aufspalten. Markus Hauser, ein gesegneter Mann Gottes übrigens, hat aber nicht immer die klare biblische Lehre verkündet. Er glaubte an eine dreifache Bekehrung. Eine Bekehrung zu Gott, und dann später einmal eine Bekehrung zu Jesus Christus, und dann käme es noch einmal zu einer Bekehrung zum Heiligen Geist. Das lehrt die Heilige Schrift allerdings nicht. Eine Bekehrung genügt, eine echte. Und dann kommt der ganze Gott in uns. Ich und der Vater werden bei ihm Wohnung nehmen. Wann? Wenn der Geist kommt, den er verheißen hatte. Mit dem Heiligen Geist kommen auch Jesus und der Vater in uns dort zu wohnen. Wenn Christus in euch ist, ist der Leib tot. Der ist noch nicht bekehrt. Der selbst hat noch kein Leben, kein geistliches Leben. Er ist auf dem Wege zu sterben und den bestattet man. Den braucht man nicht. Aber man braucht ihn, wenn er lebt. Das sagt er in Kapitel 6 und Kapitel 12. Der muss dem Herrn hingegeben, damit der Geist ihn dem Herrn dienen kann. Aber ansonsten ist der Leib an und für sich tot. Warum? Wegen der Sünde, die immer noch in uns wohnt. Und solange wir in diesem Körper wohnen, werden wir es mit dieser innewohnenden Sünde zu tun haben. Und deshalb dieser Kampf zwischen Heiligem Geist, der in uns wohnt, und der Sünde, die in uns wohnt. Der Leib ist tot wegen der Sünde. Andererseits ist der Geist, der Heilige Geist, der in uns wohnt, Leben. Das ist die Aussage. Der Geist ist das Leben. Paulus sagt, Christus lebt in mir, ja. Der Vater lebt in mir, verheißt Jesus. Und der Geist lebt in mir. Alle drei sind der eine Gott, an den wir glauben. Und alle drei sind eins und dasselbe. Sie sind Leben. Und wohnt Gott in uns, dann leben wir. Wohnt Gott nicht in uns, dann leben wir nicht. Der Heilige Geist ist das Leben des Neugeborenen. Gott selbst ist es. 1. Korinther, Kapitel 12. Übrigens haben wir hier eine ähnliche Textstruktur oder Gestalt, wie wir sie in Epheser 4 haben. Paulus weist immer wieder gern auf den dreieinigen Gott hin, fügt alle drei ein in seinen Textschreiben. Hier ist das wieder so. Er spricht vom Geist, er spricht vom Sohn Gottes und er spricht vom Vater. Jeder hat seine besondere Rolle zu spielen, beziehungsweise zu tun, zu erfüllen in unserem geistlichen Leben. Und es hilft uns, wenn wir das beachten. Vers 4. Hier geht es um Gnadengaben, nicht um Geistesgaben. Sie sind Gaben des Geistes, aber der Name, die Bezeichnung Geistesgaben kennt die Schrift eigentlich nicht. Und es ist schade, dass sie gebraucht worden ist, um hier zu übersetzen. Das kommt wohl von Vers 1 her, aber wir haben ein anderes Wort im Grundtext in Vers 1, als wir es in Vers 4 haben. Dort geht es um die geistlichen Tätigkeiten, wo der Heilige Geist besonders zum Tragen, zum Vorschein kommt. Und da blieben die Korinther gerne stehen, das wollten sie gern erleben. Und Paulus lenkt ihre Aufmerksamkeit weg vom Augenscheinlichen zum Wesentlichen, um das Thema zu klären. was es um diese geistlichen Tätigkeiten und Erscheinungen ist, muss er ein anderes Thema aufgreifen. Das ist das Thema der Gnadengaben. Die zwei Themen überschneiden sich, sind aber nicht dasselbe. Es sind verschiedene Gnadengaben, Gaben der Gnade Gottes, aber es ist derselbe Geist. Da haben wir es mit dem Geist zu tun. Auch sind es verschiedene Dienste mit diesen Gnadengaben. Und es ist derselbe Herr. Wenn das Neue Testament das Wort Herr gebraucht, dann haben wir es meistens mit dem Herrn Jesus zu tun. Im Alten Testament denken wir dann an Gott, den Herrn. Dort ist dann allerdings ein hebräisches Wort, Yahweh oder Adonai, je nachdem, das sind die zwei Wörter, die in der deutschen Bibel mit Herr übersetzt werden. In einigen Bibeln wird der eine Name kenntlich gemacht, dadurch, dass Herr entweder ganz groß geschrieben wird oder nur der, ja, alle Buchstaben groß, wie in unserer Übersetzung, in den Psalmen, und der erste Buchstabe noch größer als die anderen. Oder in einigen Bibeln werden nur die ersten zwei Buchstaben, H und E, groß geschrieben, und das RR bzw. RRN wird dann klein geschrieben. Das soll erkenntlich machen, dass hier im Grundtext nicht das Wort für Herr steht oder Herrscher, das wäre Adonai oder Adonai, sondern das Wort Yahweh. Hier haben wir das neutestamentliche Wort, das Kyrios übersetzt, das griechische Wort für Herr, aber dieses Wort wird im Neuen Testament gebraucht, um beide hebräischen Wörter vom Alten Testament zu übersetzen. Und da müssen wir schon das Alte Testament aufschlagen, wenn zitiert wird, um zu wissen, was hier gemeint ist. Normalerweise, wenn wir das Wort Herr begegnen, dem Wort Herr begegnen im Neuen Testament, dann geht es um den Herrn Jesus. Also, es ist derselbe Herr, auch sind es verschiedene Dienste, und es ist derselbe Herr, der Herr Jesus, und es sind verschiedene Wirkungen, Auswirkungen der Dienste mit den Gnadengaben. Aber es ist derselbe Gott, derselbe Vater, der alles in allen wirkt. Und dann fährt er fort, und in Vers 12 lesen wir dann, gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so ist auch der Christus. Denn auch in einem Geist, da wird das Eins betont, in einem Geist wurden wir alle in einen Leib getauft, nicht in einem Leibe, auch nicht zu einem Leibe, sondern das geschah zu Pfingsten. Dann wurden sie zu einem Leibe durch den Heiligen Geist getauft. Denn das war das erste Mal, wo der Leib, der geistliche Leib Jesu, entstand durch das Kommen des Geistes. Wer sich später bekehrt, der wird in diesen Geist, der bereits in diesen Leib, der bereits besteht, hineingetauft. Wenn ich wiedergeboren werde, werde ich durch den Geist hineingetaucht, hineinversetzt in diesen Leib. Also, alle Glieder des einen Leibes, Entschuldigung, wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes, aber obgleich viele ein Leib sind, so ist auch der Christus, denn auch in einem Geist wurden wir alle in einen Leib hineingetauft, seien wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und wir wurden alle in einen, vierter Fall, Akkusativ, nicht Dativ, einem Geiste, hinein, Bewegung, nicht Stillstand, nicht Ortsangabe, sondern Bewegungsangabe. Wohin wurden wir getauft? Wohin ging das Tauchen? Ein Täufling wird in das Wasser getaucht. Und eigentlich, nach altem deutschen Brauch des Wortes tauchen oder taufen, es bedeutet dasselbe. Taufen ist eine andere Schreibform des alten Wortes tauchen. Der Täufling wird hineingetauft sprich tauchen in das Wasser. Es ist eine Bewegung. Natürlich wird er im Wasser getauft, aber hier geht es um die Bewegung des Tauchens. Und geistlich werden wir in den Geist hinein und in den Leib hinein getaucht oder getauft, das ist dasselbe Wort. Seien wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und wir wurden alle in einen Geist hineingetränkt. Genau dieselbe Art von Formulierung, die wir in Kapitel 3 des Epheserbriefes haben, in Vers 19. In alle Fülle Gottes gefüllt. Das ist schlechtes Deutsch. So spricht man nicht im Deutschen. Aber es ist ausgezeichnete Glaubenslehre, biblische Lehre. Denn mit dieser scheinbaren, widersprüchlichen oder schlechten Ausdrucksweise wird uns sehr knapp eine geistliche Wahrheit ausgedrückt, die sehr wertvoll ist. Werden wir in Gott hineingefüllt, dann heißt das, dass wir zwar gefüllt werden, aber von etwas, das viel, viel größer ist als wir. Und das Füllen geschieht dadurch, dass wir hineinkommen in das, womit wir gefüllt wurden. Wie ein Gefäß, ein kleines, das ins Meer geworfen wird. Das Meer ist viel zu groß, um gefasst zu werden von diesem Gefäß. Das Gefäß wird in das Wasser gefüllt hinein. Mit dieser Bewegung in das viel so große Meerwasser wird es gefüllt und dann umgeben von diesem. Wenn wir nur von einem Füllen einer Tasse sprechen wollen, dann können wir sprechen, das Wasser wird mit Meerwasser gefüllt. Aber hier soll mehr ausgesagt werden. Hier soll gesagt werden, dass wenn wir gefüllt werden, wir auch umgeben werden von demselben. Und jetzt hier in Kapitel 12 des ersten Korintherbriefes, wir werden in den Geist hinein getränkt. Wir nehmen ihn auf, wenn er uns gegeben wird, mit unserer Bekehrung kommt der Geist und wir trinken ihn. Das heißt, wir werden getränkt, nicht wir trinken ihn, wir werden mit ihm getränkt. Aber dadurch kommen wir gleichzeitig in diesen Geist hinein, der ja viel größer ist als wir. Der Geist ist das Leben von Römer 8, Vers 10. Mit ihm werden wir getränkt und wir wohnen in ihm. Er ist unser Leben und wir befinden uns umgeben von Leben. Er ist das, was wir brauchen, vom Tode befreit zu werden. Zurück zu Epheser Kapitel 4. Paulus hat in 1. Korinther 12 gesagt, in einen Geist wurden wir getränkt und somit wurden wir in einen Leib getauft. Dass es ein Geist ist und nur ein Leib, kommt daher, dass alle, die in diesem Leib sind, denselben Geist haben. Jeder, der in diesem Leib Jesu ist, hat denselben Geist und hat dasselbe Leben. Jeder lebt Kraft dessen, dass eine und derselbe Geist in ihm wohnt. Und von daher entsteht eine Einheit des Geistes, des Wesens, dessen, was für uns als Christen Leben ist. Nur ein Leben gibt es und folglich eine Einheit. Wir gehören zusammen, wie die Glieder an einem Körper. Die teilen alle dasselbe Blut, dasselbe Leben. Und deshalb ist es nur ein Leib. Sie gehören zusammen. Das ist eine viel größere Einheit als die Einheit einer Familie, als die Einheit eines Volkes. Wir sind mehr als so viele Individuen, Personen, die Ähnliches in sich leben haben. Ewiges Leben zum Beispiel. Wir haben dasselbe Leben. Wir teilen denselben Gott. Jeder, Jesus Christus, wohnt in einem jeden von uns zur gleichen Zeit. Und das bildet die Einheit der Gemeinde, die Einheit des Geistes. Kraft des Wesens des Geistes und des Leibes. sprechen wir von einer Einheit des Geistes. Diese Einheit ist nicht nur eine Wesenseinheit, sondern sie offenbart, sie bringt zum Ausdruck die Bewegungen dessen, in dem der Geist wohnt. Wohnt der Geist als Leben in einem Menschen, dann bleibt dieser Mensch nicht stehen, dann bleibt er nicht liegen, er ist nicht mehr tot, er lebt jetzt. Und Leben bringt Bewegung mit sich. Die Person, die ertrunken sein soll und neu belebt wird, die beginnt von selbst zu atmen, die beginnt von selbst sich zu bewegen. Und dann erkennen wir, hier ist Leben. Und diese Bewegungen sprechen von einer Einheit desselben Geistes, desselben Lebens, das in uns allen wohnt. Denn es sind ähnliche Bewegungen. Bewegungen, die von Liebe sprechen, die von Zuneigung sprechen, die von Tragen sprechen, von Demut, von Sanftmut, von Geduld, von der Frucht des Geistes. Derselbe Geist bringt die ähnlichen, dieselben Früchte hervor in den Gliedern, in denen er wohnt. Und so kann der Apostel nicht nur von der Einheit des Geistes sprechen, sondern von dem, dass diese Einheit zum Ausdruck bringt. Die Einheit des Geistes soll bewahrt bleiben in unserem Verhalten. Nun gebraucht der Apostel ein Wort, das für uns sehr wenig bedeutet. Das müssen wir zugeben. Es ist ein deutsches Wort. Friede. Und Friede ist für uns Ruhe, Stillstand, Pause, ohne Streitigkeiten. Und das ist gut so. Wir brauchen das. Aber das hebräische Wort, und Paulus war ein Hebräer, die neutestamentlichen Schreiber waren alle Juden bis auf einen, Lukas. Und sie kommen sehr stark vom alttestamentlichen Denken her. Sie waren geprägt von dem Wort Gottes, das Gott bereits gegeben hatte. Und wenn sie gewisse griechische Wörter gebrauchen in ihren Schriften, sie haben ja griechisch geschrieben, dann waren diese Ausdrücke gefüllt mit göttlichen Gedanken der Heiligen Schrift, die sie bereits hatten. Nur jetzt wurde eine andere Sprache gebraucht. Und manchmal genügen diese Vokabeln nicht, um den Reichtum der zu übersetzenden Sprache zum Ausdruck zu bringen. Wer übersetzt, wer zwei Sprachen kennt, der erlebt das immer wieder. Du siehst, hier ist ein russisches Wort vielleicht, und normalerweise übersetzt man das mit einem deutschen Wort. Du merkst, nee, ich spreche immer wieder mit Brüdern, Geschwistern, und dann versuchen wir klarzumachen, wie steht es im Russischen. Und dann sagt der eine, ja, nein, nein. Man merkt, man braucht es zwar, aber es genügt nicht. Ja? Und auch genauso mit dem Englischen. Ich hatte einen Lehrer, Dr. Abraham Unruh, der wollte uns in die Enge bringen, wenn er ein gewisses deutsches Wort gebrauchte und sagte, übersetze es einmal in Englisch. Ja? Es gab Rücksicht, war das Wort. Nun gibt es englische Wörter, die man gebrauchen kann, aber die sind nicht ganz so reich wie das eine Wort, das deutsche Wort Rücksicht. Da liegt sehr viel drinnen. Nun haben wir das alttestamentliche Wort. Kennt jemand das Wort, das hebräische Wort für Frieden? Das kennt ihr, ja? Niemand? Habt wie? Shalom, ja, Shalom. So grüßt man in Israel, ja? Shalom. Und viele Christen grüßen mit Shalom. Lothar Gassmann grüßt gern, wenn er seinen Brief abschließt, mit Shalom. Das ist schön. Was bedeutet Shalom? Das ist mehr als Friede. Als Gruß schon bedeutet es sehr viel. Und im Alten Testament übersetzt Luther manchmal diesen Gruß. Und wenn jetzt im Alten Testament gegrüßt wird, erinnert sich jemand noch, wie Luther dort übersetzt? Vergessen Sie von Shalom. Einfach, wie wird gegrüßt im Alten Testament? Wie? Ich kann es nicht ganz verstehen. Friede sei mit euch. Das haben wir im Neuen Testament. Ich weiß nicht, ob wir es im Alten Testament haben. Vielleicht in anderen Übersetzungen. Geht es dir wohl? Zum Beispiel in der Erzählung von Elisa, in diesen Geschichten, geht es dir wohl? Da könnte dieses Wort gebraucht sein. Wohl dem? Nee, das war ein anderes Wort, ja. Geht es dir wohl? Das ist eigentlich die Frage beim Gruß oder das der Wunsch. Ich wünsche dir Wohlergehen. Friede, Shalom ist Wohlergehen. Wenn Friede in einem Lande herrscht, wie hier, dann gibt es eine heile Umwelt. Dann werden Bauten nicht gleich zertrümmert aus Ärger. Sie können abgebaut werden, um ein neues Haus zu bauen, das ist etwas anderes. Aber die Landschaft als solche ist eine heile Landschaft. Wir sind noch kurz vor der Versammlung hier, haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht. Man schaut ringsum eine heile Welt. Das ist schön. Das sind Zeichen des Friedens. Ich war in Frankreich während des Krieges, während der ersten Monate nach der Invasion. Die Panzer fuhren durch diese Erntefelder. Als Junge, von der Landwirtschaft kam, konnte einem das wehtun. Schöne Felder mit schönen Pflanzen, Weizenpflanzen vielleicht, oder nicht Roggen, sondern Weizen wahrscheinlich. Alles zerstört, zerfurcht. Das ist Zerstörung, das ist Krieg. Häuser vertrümmert, Sinnloses. Wir waren in Holland, unser Unteroffizier, der uns leitete, traf ein Haus an, das stand im Freien. Nun, wir wollten wissen, ob der Feind da war, natürlich. Aber die Tür war verschlossen, die Leute waren weg, weil da Streitigkeiten in der Gegend waren, dann wollten sie sich aus dem Weg machen, das war verständlich, hatten aber die Tür verschlossen, auch aus verständlichen Gründen. Was macht unser Unteroffizier? Der holt sein Gewehr, umgekehrt und knallt die Tür, ein schönes Haus mit einer schönen Tür. Mir tat es so leid. Eine Zerstörung, ja, das ist Krieg, sinnlose Zerstörung. Aber wenn Shalom herrscht, Friede herrscht, dann herrscht Gedeihen, dann herrscht Friede. Dann kann man ohne Furcht säen, ohne Furcht ernten, ohne Furcht verkaufen. Man hat Vertrauen zum anderen und so weiter. Da kann getauscht werden, da kann gekauft und verkauft werden. Das ist Friede. Das ist der Ausdruck oder das ist der Gedanke, der in diesem Wort liegt zur alttestamentlichen Zeit. Und wenn Friede verheißen wird durch den Messias, der kommt, und ein Friedensreich wird angekündigt, das den Messias einleitet, in dem wir heute leben. Wir leben ja im Reich des Messias. Und dieses ist ein Friedensreich, was nicht heißt, dass es nicht noch eins geben könnte. Ich spreche jetzt von dem, das Jesus, der Messias, bringt. Er bringt in der Tat den Frieden. Er ist der Friede. Was bringt er? Mit seiner Person bringt er alles das, was dazu gehört. Versöhnung, Vertrauen, Fruchtbarkeit. Jetzt kann er etwas gedeihen. Jetzt kann Gesellschaft Gottes, Gemeinde Gottes, Gemeinschaft Gottes, kann jetzt gedeihen, Frucht tragen. Die Botschaft Jesu Christi kann verbreitet werden. Dieser Friede, den wünscht Paulus der Gemeinde wie ein Band. Wie soll ich das zum Ausdruck bringen? Wie etwas, das uns zusammenbindet. Das heißt mehr, dass wir nicht miteinander zanken. Das heißt, dass wir in diesem Bereich des Gedeihens zusammen verbunden sind durch den Heiligen Geist und das Leben des Heiligen Geistes Frucht tragen kann in einem Raum, wo nur Wohlergehen herrscht. Das Wohlergehen, der Segen Gottes herrscht dort. Wir sprechen von Umfriedung. Die Gemeinde wird umfriedet von Gott durch den Segen des Evangeliums. Und die Gemeinde ist ein Ort, wo der Segen Gottes gedeihen darf durch die Gnade Gottes. Das liegt in diesem Text. Kein Wunder, dass die Schrift uns aufruft im Alten Testament, über Gottes Wort nachzudenken, Tag und Nacht. Wenn wir so Schrift mit Schrift vergleichen, dann kommt allerlei zutage, das wir sonst beim flüchtigen Ansehen des Textes nicht so wahrnehmen. Noch einmal Vers 3. Und euch dabei befleißigt, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Es braucht Fleiß, es braucht Aufmerksamkeit, es braucht Wachsamkeit. Warum? Wir sind noch im Fleisch. Und nur zu schnell kann etwas dazwischen kommen. Es braucht Fleiß, um sofort zu bereinigen, was verkehrt wurde, was verkehrt war im Reden, im Handeln. Tun wir das? Brüder, bekennt ihr eure Sünden euren Frauen? Ihr seid nicht die besten Männer, oder? Niemand von uns ist der beste Mann. Und wir verletzen unsere Frauen mit ihrem Feingefühl. Und Frauen verletzen ihre Männer. Bekennt ihr eure Sünden? Kinder, bekennt ihr eure Sünden den Eltern? Und Eltern, bekennt ihr eure Sünden den Kindern? Das müssen wir auch tun, uns demütigen, mit Fleiß diesen Frieden bewahren, damit Gottes Segen gedeihen darf unter uns, sonst wird er gehemmt. Und dann geht vieles in die Trockenheit, in die Dürre. Und wir sollen uns nicht Wunder nehmen, dass der Segen Gottes ausbleibt. Mit Fleiß wachsam sein, damit der Feind nicht etwas hineinbringt. Auf dieser Reise bin ich manchmal ins Staunen gekommen über die Irrlehren, die so schnell hereinkommen wollen. Wir sollen wachsam sein. Und dazu gehört, dass wir selbst ins Fragen kommen. Wenn etwas Neues auf uns zukommen kommt, dann wollen wir nicht sagen, das haben wir nie so gemacht und das kennen wir nicht, sondern wir wollen neu angeregt werden zu fragen, wie steht es denn geschrieben? Manchmal ist das Fremde richtig und unser Altes war verkehrt. Die Frage, wie steht es geschrieben, sollte nie verstummen unter Gottes Volk, im Gottesvolk. Wir sollten nie so tun, als ob diese Frage längst beantwortet war. Sie muss immer wieder neu gestellt werden, weil wir unvollkommen sind, jeder von uns. Ich bin dauernd am Lernen. Ich muss mich immer wieder korrigieren. Wir bleiben am Lernen. Wir wollen fleißig sein, das Gedeihen Gottes in Frieden zu genießen. Fleißig sein, uns vor Irrlehre zu bewahren. Fleißig sein, Altes, was verkehrt war, auszuräumen. Damit Gott Raum gewinnt. Und wie Paulus schon in Kapitel 3 geschrieben hat, Christus wohnen darf in unseren Herzen, im inneren Menschen. Und somit in der Gemeinde zu Hause ist. Jesus will zu Hause sein in Bebra, in der Gemeinde. Fühlt er sich zu Hause? Das wäre schön, nicht wahr? Ich wenigstens freue mich über die Gemeinschaft hier, schon vorher. Auch für die Pausen bin ich dankbar. Das ist nicht in jeder Gemeinde so. Aber ich freue mich auf Zeiten der Stille. Und dann darf das Herz sich wieder hinwenden zum Herrn. Solche Ruhezeiten sind gut. Ich freue mich über die Lieder, ich freue mich über die Gemeinschaft. Ich will nur Mut machen, dass wir weiter schreiten mit unserem Gott in die Zukunft, die er uns verheißen hat. Jetzt wollen wir wieder eine Gebetsgemeinschaft einräumen. Ich denke, wir haben Zeit dazu, oder? Wollen wir Gott antworten auf sein Reden? Er hat jetzt gesprochen. Dies ist sein Wort. Und wo Gottes Wort gesagt wurde, da hat er gesprochen. Wo Herbert Janssen gesprochen war, hatte, und das war nicht Gottes Wort, da wollen wir beten, dass das vergessen wird.